Wir haben schon vorher Kurzfilme gemacht, die weltweit auf Filmfestivals unterwegs waren, wo Jurys gesagt haben, das ist ein guter Film, den laden wir ein. Und genau dieses Gefühl, wenn man dann ins Kino geht und mit Publikum seinen Film da auf dieser großen Leinwand sieht und ganz überwältigt ist von den Emotionen, die da aufkommen, genau das Gefühl wollen wir den Kindern weitergeben, dass sie auch das Gefühl haben, wenn sie ihren Film das erste Mal sehen, Filmpremiere, dass sie denken, ach, ich habe das gestaltet. Also genau das gleiche Gefühl, was wir die Jahre über vor dem Mitmachfilm auch schon hatten. Das wollen wir eigentlich weitergeben. Und dafür ist es eben wichtig, dass es coole Filme sind.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Alice von Gwinner. Nachdem es im letzten Gespräch mit Vreni Hockenjoos über Kinderfotobücher etwas theoretischer zuging, wird es mit Alice in dieser Folge wieder sehr hands-on. Denn mit dem Mitmalfilm haben Alice und ihr Partner Uli nicht nur ein tolles Medienprodukt für Kinder an den Start gebracht, sondern vor allem auch einen spannenden Weg beschritten, um als MediengestalterInnen und Filmschaffende in der Kindermedienbranche selbstständig Fuß zu fassen. Der Mitmalfilm ist ein Malbuch, das sich mit Hilfe einer App in wenigen Sekunden in einen kurzen Zeichentrickfilm verwandelt. Er motiviert Kinder also nicht nur zum Malen, sondern auch zum kreativen und selbstbestimmten Experimentieren mit digitalen Medien. Alice war so freundlich, mir im Vorfeld unseres Gesprächs eines der Malbücher zuzuschicken. Und was soll ich euch sagen, beim Ausprobieren bin auch ich als erwachsener Mensch ganz schnell wieder in die Welt des kreativen Zeichnens versunken. Mindestens genauso faszinierend wie das Produkt selbst ist aber auch der Entwicklungsprozess, den Alice und Uli mit dem Mitmalfilm durchlaufen haben. Im Gespräch hat mir Alice nicht nur von verschiedenen Förderprogrammen erzählt, für die sie sich beworben haben, sondern auch von einem Auftritt in der Fernsehsendung Höhle der Löwen und ihrer Teilnahme am Stipendienprogramm der Akademie für Kindermedien. Die Geschichte des Mitmalfilms ist also auch eine Art Best-Practice-Beispiel für die eigenständige Entwicklung eines Kindermedienangebots. Wie genau der Weg von der ersten Idee zu einem marktreifen Produkt verlaufen ist, welche Hürden es dabei zu überwinden galt, wie die sinnvolle Verbindung von analoger und digitaler Welt gelingen kann und welche Rolle der Mitmalfilm im Kontext von Medienbildung in Kita, Kindergarten oder Grundschule spielen kann, all das erfahrt ihr in dieser Folge mit Alice von Gwinner. Und dabei wünsche ich euch jetzt wie immer viel Spaß. Alice, schön, dass du dabei bist, heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Menschen, die das jetzt folgende Gespräch zwischen uns später als Podcast hören werden, die haben sich bereits eine Kurzvorstellung über dich angehört, weil ich den nämlich vorher aufgenommen habe und mir auch selber überlegt habe. Das war in deinem Fall aber offen gestanden gar nicht so einfach, weil du wirklich ganz schön viele verschiedene Dinge machst und es gar nicht so leicht ist, da so eine Essenz rauszuziehen. Deswegen würde ich am Anfang dieses Gesprächs mal etwas machen, was ich eigentlich gar nicht so oft mache, aber den Ball an dieser Stelle nochmal zurückspielen an dich und dich fragen, wie du dich denn eigentlich Menschen vorstellst, die dich und deine Arbeit überhaupt noch gar nicht kennen.
Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und auch Autorin, und zwar für Spielfilme, Animationsfilme und Serien und interaktive Formate.
Okay, ja. Jetzt ist der Begriff Kinder an dieser Stelle überhaupt nicht aufgetaucht.
Nein. Kinder, also sollte
Kindermedien.
Ich das noch
mal? Darauf war ich. Nein, nee, gar nicht. Ich war sehr gespannt darauf, wie du das beschreiben würdest und ob du genau diesen Begriff verwendest oder nicht. Du hast ihn nicht verwendet, was ja auch völlig okay ist. Aber du machst total viel für Kinder. Mhm. Warum taucht dieser Begriff erstmal nicht so auf in dieser Selbstdarstellung?
Ich glaube, weil ich habe schon sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht, den ich gerade aufgezählt habe. Und das war nicht alles nur für Kinder. Ich mache in den letzten Jahren sehr viel mehr für Kinder und eigentlich auch hauptsächlich für die verschiedenen Kinderzielgruppen. Aber es ist nicht so, dass ich mich ausschließlich nur um Kindermedien kümmere.
Okay. Das, ne, das steckt in der Rückfrage, steckt dir gar keine Wertung, nur eine interessante Beobachtung. Und dass du viel für Kinder machst, das werden wir im Laufe dieses Gesprächs auf jeden Fall noch merken und rausfinden. Wir machen aber miteinander auch den klassischen Einstieg in dieses Format und schauen, bevor wir in die Gegenwart schauen, erstmal ein bisschen in die Vergangenheit, in deine persönliche Kindheit und vor allen Dingen in deine Medienkindheit und gucken uns mal an, welche Rolle Medien denn da eigentlich bei dir gespielt haben. Und wir reden ja heute im Schwerpunkt über den Mitmalfilm. Deswegen muss ich dich als allererstes eigentlich mal fragen, gar nicht so sehr, welche Medien haben in deiner Kindheit eine Rolle gespielt, sondern welche Rolle hat das Malen und hat das Zeichnen für dich in deiner Kindheit gespielt?
Ich habe schon als Kind sehr, sehr, sehr viel gezeichnet. Eigentlich viel mehr, als ich das heute mache. Heute schreibe ich viel eher, als dass ich zeichne. Mhm. Aber ich habe ganz, ganz viel gemalt. Ich habe, meine Mutter hatte so Ordner angelegt, also einfach normale Leitz-Ordner, die ich dann so gefüllt habe mit verschiedenen Dingen. Und ich habe zu Hause ganz viel gemalt. Ich habe auch Kunst war immer mein Lieblingsfach in der Schule und das war irgendwie schon immer drin.
Ja, ja, ja. Und heißt das dann im Umkehrschluss, du hattest eine total bildschirmfreie Kindheit, weil du die ganze Zeit nur mit Block und Bleistift irgendwo rumgesessen hast, oder?
Nein. Meine Kindheit war nicht bildschirmfrei, natürlich aus heutiger Perspektive wahrscheinlich schon, weil damals natürlich Smartphone noch keine Rolle gespielt hat, aber meine Eltern sind schon früh mit mir ins Kino gegangen, wir hatten auch einen Fernseher zu Hause, ich habe auch Fernsehen geguckt, ich habe aber auch ganz, ganz, ganz viel gelesen und im Kino habe ich unglaublich gerne die Disney-Filme gesehen, die da kamen, also Animationsfilm war da auch schon, hat da eine große Rolle gespielt. Ich habe mein Kaninchen, was ich damals hatte, weißes Kaninchen, muss man natürlich als Alice haben, habe ich Tipps genannt. Und Tipps ist der Kater aus 101 Dalmatiner. Das fand ich irgendwie anscheinend inspirierend. Dann König der Löwen habe ich zweimal im Kino gesehen sogar. Einfach nur, weil wir beim zweiten Mal, als wir ins Kino gegangen sind, gab es nichts anderes, was für mein Alter irgendwie okay war. Deswegen haben wir es zweimal gesehen. Und da hatte ich auch das Stickerheft, wo man diese ganzen Szenen sammeln konnte als Sticker. Die habe ich natürlich alle gesammelt und ich hatte fast alle. Und wenn ich heute diesen Film sehe, König der Löwen, nochmal, dann ist es so, als würde der Film immer an den Stellen, wo ich einen Sticker hatte, so ein bisschen stehen bleiben, weil ich diese Bilder so gut kenne, weil ich dieses Stickerheft wirklich auswendig kenne. Ich kenne diese ganzen Szenen irgendwie.
Ach, deswegen, witzig.
Also ja, ich war viel im Kino und ich habe natürlich auch Fernsehen geguckt. Wie gesagt, ich habe große Brüder und da habe ich auch schon früh Dinge gesehen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich habe MacGyver geliebt, mitzugucken zum Beispiel, oder Simpsons habe ich auch schon viel zu früh gesehen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ich habe viele Dinge einfach auch nicht verstanden, die ich gesehen habe, aber fand es dann cool, weil mein großer Bruder es toll fand.
Ja. Gab es bestimmte Heldinnenfiguren für dich auch möglicherweise, die du so aus Fernseh- oder Kinoformaten für dich abgeleitet hast?
Ich habe über die Frage schon vorher nachgedacht, weil ich ja wusste, dass sie wahrscheinlich kommt. Und für mich ist es absolut glasklar, dass meine Medienheldin Alice im Wunderland ist. Ich habe, seitdem ich geboren bin, wurde ich mit Alice im Wunderland Büchern und allen Dingen, die es dazu gibt, zugeworfen, sag ich mal.
Das heißt, Emine, das tut einem ja fast schon leid.
Nein, ich empfinde das eigentlich als sehr positiv, weil ich die Geschichte cool finde. Sie ist natürlich mega verrückt. Sie ist fast wie so ein Drogentrip. Aber ich habe das Gefühl, die hat schon auch irgendwie was mit mir gemacht, weil ich die immer schon wahrgenommen habe. Ich hatte immer eine Verbindung mit ihr, weil sie genauso heißt wie ich. Und dieses in andere Welten gehen und da können lauter andere Dinge passieren, das habe ich total mitgenommen, wenn ich selber Geschichten erzähle. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber vom Gefühl her ist es schon so, dass ich so ein bisschen denke, ich bin auch eine kleine Alice im Wunderland, die sich halt die Welt so ausdenkt, wie sie ihr gefällt und so, ja.
Naja, ich hätte dich jetzt eigentlich noch fragen wollen, ob deine frühen Medienerfahrungen auch irgendwie Einfluss auf deinen beruflichen Werdegang dann hatten. Das hast du damit ja schon fast ein Stück weit beantwortet, würde ich sagen, ne? Also einen gewissen Einfluss sprichst du diesen Medienerfahrungen schon zu, höre ich daraus.
Würde ich schon sagen, ja.
Ja. Erst, wenn du auch noch, hast du wirklich ein weißes Kaninchen gehabt?
Ich habe wirklich ein weißes Kaninchen gehabt. Der hieß Tipps. Den hatte ich recht lang und den habe ich sehr, sehr gemocht, ja.
Okay. Ja, schön.
Ja.
Ja, vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Wir machen den Sprung ein paar Jahre weiter und schauen mal noch ganz kurz auch in deine Berufsbiografie, Alice. Du hast Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert und arbeitest jetzt schon seit einigen Jahren, hast du eben schon gesagt, als Drehbuchautorin, Regisseurin, Autorin, Mediengestalterin. Ich habe mal so ein paar Stationen rausgepickt aus deinem langen Lebenslauf, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, mit was du dich eigentlich so beschäftigt hast. Ja? Also du hast bei einer Produktionsfirma gearbeitet, die Sachgeschichten für die Sendung mit der Maus realisiert hat. Du warst Produktionsassistentin bei einem Kinospielfilm. Du hast als Grafikerin für das Kindermusikduo Roger und Tom gearbeitet. Hast bei Filmfestivals mitgearbeitet, warst Mitglied in Auswahlkommissionen. Hast aber auch eigene Kurzfilme produziert. Einen konnte ich mir anschauen. Zwischen uns steht ein Salat, gibt's auf deiner Webseite. Der Hauptgewinn war noch ein anderer, über den ich auch gestolpert bin. Du arbeitest gegenwärtig aber auch an der Sandmännchen-Serie Geschichten aus dem Schuhregal mit. Und vor allen Dingen, und darüber wollen wir heute auch im Schwerpunkt reden, seit 2018, wenn ich richtig im Bilde bin, war so ungefähr das Jahr, als du zusammen mit Uli Seiß mit der Entwicklung des Projekts Mitmalfilm begonnen hast. Das sind mehr oder minder jetzt alles wirklich Aktivitäten, nur ein ausschnitthafter Blick, ne, in deine Biografie, was du alles so gemacht hast. Aber vor allen Dingen sind es eben viele Dinge, die du tatsächlich für Kinder gemacht hast, für ein junges Publikum. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal wirklich ein Projekt für Kinder gemacht hast, was das für ein Projekt war und wie du diese Arbeit damals erlebt hast? Weißt du das noch?
Ich glaube, das ist verknüpft mit meiner Arbeit für Roger und Tom. Für die habe ich ganz viel Printdesign gemacht. Ich habe CDs designt, also die Alben. Ich habe Liederhefte für die gemacht. Also ich war immer in zwei Richtungen unterwegs, so in meiner Selbstständigkeit nach dem Studium Printdesign und Film. Am Anfang habe ich den Film immer mehr, war es mehr meine Herzensprojekte, meine eigenen Filmprojekte, und mit Printdesign habe ich mein Geld verdient. Und Roger und Tom war da ein Kunde, also auch von Uli und mir. Und ich war dann dafür zuständig, eben diese ganzen Printprodukte zu machen. Und weil die eben Kindermusik machen, habe ich mich so langsam der Zielgruppe der Kinder angenähert.
Was würdest du denn dann aus heutiger Perspektive sagen, was fasziniert dich an der kreativen Arbeit für Kinder?
Ja, ich habe es halt selber nie so richtig verloren, in diesen anderen Welten zu denken und mir jetzt Dinge auszudenken, wie was wäre, wenn, was ist alles möglich, was kann mir alles passieren, was vielleicht in der realen Welt nicht so wirklich mit mir passiert, und Kinder gehen da viel eher mit. Also das ist, ich finde es halt toll, dass man für Kinder diese Geschichten erzählen kann. Und meine Kurzspielfilme, die ich für Erwachsene gemacht habe, die spielen auch immer in anderen Welten oder in Traumwelten und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, die liefen ja auch wieder auf Festivals. Ich bin damit rumgefahren und habe mit Publikum darüber gesprochen. Und die Erwachsenen haben immer gesagt, toll, dass das ist in so einer Märchenwelt und so. Und für mich ist es eigentlich ganz normal. Ich schreibe eigentlich immer so. Alle meine Geschichten sind immer, immer sehr fantasievoll. Und Kinder gehen da total drauf ein, und für die ist das normal. Also für die ist das irgendwie, die gehen da mit. Und deswegen fühle ich mich da irgendwie ein bisschen wohler, weil ich denen Geschichten erzählen kann, die mir auch liegen und die ich gerne erzähle. Und die machen begeistert mit. Also ja.
Ja, schön. Ich habe ja gerade schon von dem Studium gesprochen in Weimar, Mediengestaltung. Hat das in deinem Studium denn dieses Thema, oder nicht das Thema, sondern eher die Arbeit für diese Zielgruppe, hat das in deinem Studium auch eine Rolle gespielt irgendwo?
Oh, da muss ich doll drüber nachdenken. Ich glaube nicht. Ich glaube während meinem Studium nicht. Und ich habe das auch wirklich ganz lange gar nicht so als richtige Option gesehen. Also im Studium, da war ich ja so Anfang 20, da wollte ich mich wahrscheinlich auch selber ein bisschen davon entfernen, dass ich jetzt... Da wollte ich irgendwie was Relevantes für Erwachsene machen und so weiter und so fort. Ja, ja. Und ich bin da irgendwie erst später wieder hin zurückgegangen in den Kinderkopf oder so. Nee, im Studium hat das keine Rolle gespielt. Da wollte ich eben immer von den Welten erzählen, die in meinem Kopf so sind. Und das habe ich gemacht und habe einfach das für Erwachsene gemacht und habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass da vielleicht eine andere Zielgruppe passender ist.
Ist natürlich voll der gute Punkt, ne? Wenn du sagst, da ist man so Anfang 20 und dann ist vielleicht das Letzte, was man will an der Stelle, jetzt direkt für Kinder irgendwelche Inhalte zu entwickeln oder so. Dieses Interesse muss sich dann vielleicht auch erst im Verlauf der Jahre so entwickeln. Ne? Ist schon ein relevanter Punkt, auf jeden Fall. Gut, lass uns mal gemeinsam auf den Mitmalfilm schauen. über den wollen wir ja im Kern heute sprechen. Und bevor ich jetzt anfange, das in ausschweifenden Worten zu erklären, was das ist, überlasse ich den Job doch an dieser Stelle gerne dir. Was ist denn eigentlich der Mitmalfilm in deinen eigenen Worten?
Ja, Mitmalfilm, das sind Malbücher, die sich in Zeichentrickfilme verwandeln. Man kann es auch andersrum sagen, es sind Trickfilme, die Kinder mitmalen können. Wir machen schreiben von den Mitmalfilmen die Drehbücher, wir machen die Animation, wir haben professionellen Musik- und Sounddesigner und wir lassen eben den Hintergrund und die Welten weg und das können die Kinder mit unseren Malvorlagen selber gestalten. Man kann ausmalen, man kann Dinge dazu malen, wie man möchte. Und dann nimmt man sein Handy oder das Tablet, fotografiert das Bild ab und eine Minute später spielt ein kleiner Zeichentrickfilm in der Welt, die man selber gemalt hat.
Ich habe das Motto gelesen, das tauchte in dem Buch irgendwo auf, male aus, aber male gerne auch dazu. Das finde ich total schön, weil also die Vorlagen sind natürlich schon von euch vorgegeben, ne? Ob da jetzt Häuser sind oder ein Wald oder eine Mauer oder was auch immer, so, das ist jetzt nicht so ganz frei, aber man kann sich doch eben auch frei darin austoben, ne? Also das Ganze ein bisschen fantasievoll gestalten und nicht einfach wie beim Malen nach Zahlen oder so eine ganz strikte Vorlage durcharbeiten. Das ist wirklich faszinierend und macht total viel Spaß. Ich finde es vor allen Dingen auch deswegen faszinierend, weil es ja wirklich die Verbindung eines so, sagen wir mal, haptischen Produkts ist. Ne? Man hat ein Malbuch und malen kennen Kinder und können Kinder. Und gleichzeitig verbindet es das aber auch mit so einem digitalen Werkzeug, mit einem Tablet halt eben, wie du schon beschreibst. War das auch am Anfang tatsächlich die Idee, als dieses Projekt bei euch entstanden ist, dass ihr diese beiden unterschiedlichen Welten, das Analoge und das Digitale, zusammenführen wolltet? Oder was stand da eigentlich genau am Anfang für eine Vision?
Genau so haben wir uns das gedacht. Wir haben gedacht, Kinder sind super gut im Hintergründe malen. Das könnten wir super auslagern an die. Das würde denen Spaß bringen. Und wir sind auch ein bisschen geprägt davon der Bauhaus-Uni wahrscheinlich, dass wir sagen, es gibt bestimmte Dinge, die müssen in bestimmten Medien stattfinden, damit sie am allerbesten werden. Also konkret gesagt, malen kann man am allerbesten mit Buntstift auf Papier. Das funktioniert einfach viel besser, als wenn man irgendwas anklickt, antippt auf irgendeinem Tablet oder so. Das wissen wir von uns selbst. Das ist so. Und deswegen war es schon immer wichtig, dass dieses Malen der Welten und Bemalen der Malvorlagen von den Kindern mit Buntstift auf Papier passiert. Und Filme angucken, dafür muss man eben das Handy nehmen oder das Tablet, weil das eben das Papier nicht leisten kann. Und in dem Moment übernimmt dann das Handy. Es war uns aber immer wichtig und das ist bis heute so, dass das Malen und das selber Ausdenken, dass das mehr Zeit einnimmt beim Mitmalfilm malen oder beim Mitmalfilm konsumieren oder wie man das auch mal nennen kann. Also es ist so, dass man ungefähr immer eine halbe, dreiviertel Stunde malt und die Filme dauern nur anderthalb bis zwei Minuten und dann ist man wahrscheinlich so begeistert, dass man wahrscheinlich den Film nochmal sehen will und danach den nächsten Film malt und dann sofort wieder mit Stift und Papier unterwegs ist. Das heißt, wir fänden das eigentlich super, wenn alle Filme so funktionieren würden, dass Kinder eigentlich erstmal sehr viel malen und ihre eigene Fantasie mit einbringen, bevor sie was gucken. Ja.
Ich wollte noch mal einmal an die Anfänge ein bisschen schauen. Du hast eben schon das Kindermusikduo Roger und Tom erwähnt. Wenn ich das richtig im Blick habe, ist euer allererster Mitmalfilm ja auch zu einem Lied von den beiden entstanden. Ne? Wie ist denn dieser Prozess dabei zu verlaufen und welche Learnings habt ihr aus diesem ersten Schritt für euch mitgenommen, als ihr das Ding dann so weiterentwickelt habt?
Ja, also für Roger und Tom hat Uli ganz viele Musikvideos gemacht, Animationsvideos. Und da haben wir gedacht, das wäre doch super, wenn die Kinder da mal mitmachen könnten. Und deswegen ist mit denen das erste Projekt entstanden, dass wir das Musikvideo zu Hoch und Tief genommen haben und die 32 Hintergründe, die man dafür braucht, eben als Malvorlagen gestaltet haben. Und dann war es so, dass wir das als Workshop angeboten haben, neben den Konzerten von Roger und Tom. Da kamen dann immer eben bis zu 32 Kinder zusammen, die gemalt haben. Dann kam Uli mit dem Scanner und hat dann die ganzen Malvorlagen gescannt und dann zusammen eingebaut. Und dann haben wir den Film alle zusammen geguckt. Und das hat gezeigt, dass das Prinzip voll gut funktioniert. Aber es ist ein bisschen kompliziert, wenn man immer mit dem Scanner und dem Computer rumfährt und das irgendwie so machen muss. Und dann haben wir überlegt, es wäre einfach gut, da vielleicht eine App draus zu machen, damit das erstens nicht nur an uns geknüpft ist, dass wir das machen können, aber auch, dass es schneller geht.
Ja, die App, da sprichst du sie gerade schon an, genau. Das ist ja auch noch ein elementarer Bestandteil dieses Produktes, dass man das mit der App dann eben auch sehr schnell und unkompliziert in einen Film umwandeln kann. Und gerade wenn es so Online-Digitalangebote für Kinder sind, da hat man es ja sehr schnell auch mit vielen Restriktionen zu tun. Und viele Eltern sind ja zu Recht auch, würde ich sagen, dann erstmal immer sehr zurückhaltend und vorsichtig, wenn sie ihrem Kind ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand geben, wenn es um so Fragen wie Datensicherheit geht oder Werbung auf Kinderwebseiten und Ähnlichem. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, was da für euch so die Maßstäbe waren, an denen ihr euch orientiert habt?
Also bei der App war uns wichtig, dass sie super einfach zu bedienen ist, dass dort kein Profil angelegt wird, sondern man einfach nur die Webseite öffnet. Das ist auch eine Web-App. Da ist ein Fotobutton. Man klickt da drauf, fotografiert das Bild ab und dann spielt der Film am Ende ab. Und man muss sich dafür eben nicht anmelden. Die Bilder werden auch nicht ewig lang bei uns auf dem Server gespeichert, sondern wenn man einen Mitmachfilm macht, dann ist der 30 Tage lang gespeichert. Also man kann auch den Link aus der Browserzeile einfach kopieren und vielleicht verschicken, wenn man möchte. Man kann den Mitmachfilm aber auch runterladen, das ist so ein Button. Dann landet der einfach in seiner Camera Roll und dann hat man den für immer gespeichert. Aber nach diesen 30 Tagen sind auch alle Sachen weg, alle Fotos, die damit jemals gemacht wurden.
Ja, Datensicherheit ist sicherlich ein sehr elementarer Punkt, ne? Das ist ja ganz klar. Ich habe mich nochmal gefragt, welche inhaltlichen Aspekte euch bei der Umsetzung dieser Filme wichtig sind, weil die Kinder gestalten am Ende ja in Anführungsstrichen, sage ich mal, nur die Hintergründe, aber sie haben ja keinen Einfluss auf die Geschichte selber. Da macht ihr euch ja Gedanken drüber. Was ist euch dabei wichtig?
Ja, was wirklich wichtig ist, dass das richtig, richtig gute Filme sind. Das macht auch dieses Erlebnis vom Kind viel, viel schöner, wenn sie das Gefühl haben, sie gestalten einen Teil von einem wirklich coolen Film, der eine runde Sache ist. Ein Film, der eine Geschichte hat, die von Anfang, Mitte, Ende wirklich durchdekliniert ist, die lustig ist, die eine richtige Filmmusik hat. Wir haben auch einen Vorspann und einen Abspann. Obwohl sie nur anderthalb oder zwei Minuten lang sind, haben sie das alles mit drin. Und das ist sehr wichtig, damit eben die Kinder auch merken, aha, sie sind Teil von einem richtigen Film. Und es ist kein technischer Trick, dass da nur irgendwas ein bisschen wackelt auf ihrem Bild, sondern dass sie wirklich Teil eines Filmteams geworden sind. Deswegen ist das wichtig. Und es ist auch deswegen wichtig, weil wir ja vom Kurzfilm kommen. Also wir haben schon vorher Kurzfilme gemacht, die weltweit auf Filmfestivals unterwegs waren, wo Juries gesagt haben, das ist ein guter Film, den laden wir ein. Und genau dieses Gefühl, wenn man dann ins Kino geht und mit Publikum seinen Film da auf dieser großen Leinwand sieht und ganz überwältigt ist von den Emotionen, die da aufkommen, genau das Gefühl wollen wir den Kindern weitergeben, dass sie auch das Gefühl haben, wenn sie ihren Film das erste Mal sehen, Filmpremiere, dass sie denken, ach, ich habe das gestaltet. Also genau das gleiche Gefühl, was wir die Jahre über vor dem Mitmachfilm auch schon hatten, das wollen wir eigentlich weitergeben. Und dafür ist es eben wichtig, dass es coole Filme sind. Und wir haben uns beim Mitmachfilm dafür entschieden, diese ersten 10 Mitmachfilme, die wir gemacht haben und jetzt auch als Malbücher verkaufen, dass es dort inhaltlich eben auch um die Kunst geht, weil die Kinder ja malen, soll es auch im Film selber um Kunst gehen, um Malen und um Zeichnen. Wir haben verschiedene Tiere, die unterschiedliche Künstler sind und Künstlerinnen. Wir haben Claude Monet, der ist ein Landschaftsmaler und ein Schaf. Der malt mit Ölfarbe und auf Leinwand und erlebt damit ein kleines Abenteuer. Dann haben wir zum Beispiel Ranksy, das ist eine Street Art Ratte, die hat ihre Spraydosen dabei und mit Ranksy kann man Graffitis selber erfinden oder können auch die Kinder ihre eigenen Künstlernamen sich ausdenken und mit auf die Wand malen, was dann später von Ranksy gesprayt wird im Film. Also so, dass wir auch ganz unterschiedliche Arten von Kunst und vom Kunstmachen abdecken und dass wir eben sagen, es ist nicht nur die Ölmalerei und die Landschaftsmalerei ist die hohe Kunst, sondern auch das Graffiti. Dann in der Vorstellung, dass die Kinder dann durch die Stadt gehen und Graffitis an der Wand sehen und selber sagen, ah ja, das war auch jemand, der Kunst gemacht, hängt nicht im Museum, ist aber auch Kunst. Wir haben auch einen Elefanten, der ist Tattoo-Künstler. Wir haben unterschiedliche Figuren, die unterschiedliche Kunst machen.
Ja, das ist mir natürlich auch direkt aufgefallen und war für mich auch nochmal naheliegend, da reinzugehen, dieses Thema. Also Kunstvermittlung ist für euch schon wirklich ein Thema auch, das so mittransportiert werden soll, würde ich mal sagen.
Ja, es ist, Kunstvermittlung klingt dann so offiziell. Ich meine, wir sehen ja auch, dass unsere Mitmachfilme oft in Schulen eingesetzt werden oder in der Medienpädagogik oder auch in der Filmbildung und so weiter. Und das ist natürlich total cool. Aber wir hatten das am Anfang gar nicht selber im Kopf, weil wir wirklich aus der Unterhaltung kommen und aus der Filmkunst, und was uns eben selber Spaß bringt, das wollen wir gerne weitergeben. Und dass andere damit auch noch was Sinnvolles, den Kindern noch etwas anderes Sinnvolles mit beibringen können, das ist natürlich super cool. Also Kunstvermittlung gerne. Wir lieben die Kunst und wir geben auch das gerne weiter.
Ja, okay. Alice, vielen Dank erstmal bis hierher für die Beschreibung dieses Mitmachfilms. Wir könnten da wahrscheinlich noch in ganz viele liebevolle Details gucken, die in diesen Büchern stecken und auch in den Filmen selbst. Aber das soll nur ein Teil dieses Gesprächs sein, weil was ich nämlich auch nochmal wirklich sehr spannend finde, sind so die Stationen, die du, beziehungsweise du und Uli, die ihr miteinander gegangen seid, um von dieser ersten Idee zum Mitmachfilm zu dem Produkt zu kommen, das es heute ist. Und da würde ich gerne schon auch noch mal ein paar Schlaglichter drauf werfen, weil so wahnsinnig viele selbstständige Karrieren gibt es im Bereich der Kindermedien ja auch eigentlich gar nicht, würde ich mal sagen. Und das ist schon was so ein bisschen unique ist bei euch beiden. Deswegen lass uns doch mal zunächst auf die Anfänge dieses Projektes schauen. Du hast irgendwo mal geschrieben, in einem Interview habe ich gesehen, ihr habt euch überall beworben am Anfang, wo man Hilfe bekommt. Wärst du so lieb und würdest das mal ein bisschen konkreter machen? Wo habt ihr euch denn eigentlich damals beworben und gab es tatsächlich dann da auch die Hilfe, die ihr euch erhofft habt?
Ja, das gehe ich gerne durch. Also ganz am Anfang, ich glaube 2018, 19, da hat Uli die Idee mitgenommen zum ASF. Das ist ein Programm, Animation Sans Frontières heißt das, wo man auf europäischer Ebene Stoffe entwickeln kann. Dann ist er ein Jahr lang mit verschiedenen anderen Animationsleuten an verschiedene europäische Animationshochschulen gegangen und hat dort unsere Idee entwickelt von dem Roger und Tom Projekt hin zu dem, was könnten wir daraus machen als Mitmachfilm. Und dann haben wir uns auch damit auseinandergesetzt, wie funktioniert eigentlich die Buchbranche, weil uns dann klar wurde, wir brauchen Hilfe von Menschen, die sich damit auskennen, wie man Bücher verkauft. Das ist eine Welt, mit der wir uns gar nicht auskennen. Da haben wir mitgemacht bei dem Content Shift Accelerator. Das ist ein Accelerator vom Börsenverein des deutschen Buchhandels. Damit sind wir in Kontakt mit der Verlagswelt gekommen und haben verstanden, wie das alles funktioniert, wie überhaupt Buchhandlungen an ihre Bücher kommen, was Vertreter sind und so weiter. Und wir haben einen Prototypen entwickelt mit einer Förderung von der Mitteldeutschen Medienförderung. Den ersten Mitmachfilm haben wir entwickelt und eben den Prototypen von der App. Und damit haben wir dann auf der Frankfurter Buchmesse 2019 gepitcht, dank dieses Content Shifts, und haben dort auch den Kontakt gehabt zu einem Verlag, der gesagt hat, die würden das gerne rausbringen, das erste Buch. Und dann war das berühmte Jahr 2020, wo wir alle wissen, was passiert ist. Das war auf der einen Seite gut für uns. Wir haben uns ein bisschen hier eingeschlossen und haben uns die Produktion von unseren weiteren Mitmachfilmen gemacht. Und das erste Buch ist aber zur Frankfurter Buchmesse 2020 rausgekommen. Und das war natürlich für uns irgendwie eigentlich ein großer Schritt, dass das erste Malbuch rauskam. Aber die Buchmesse fand nicht statt. Die wurde komplett abgesagt. Das heißt, das ist am Anfang erstmal untergegangen. Wir haben relativ viel Presse gemacht und die fanden das auch alle ganz spannend. Wir haben gemerkt, okay, Interesse ist da, aber es ist nicht so, dass wir den großen Knall am Anfang gekriegt hatten, sozusagen damit. Und wir haben uns dann später entschieden, lieber die Malbücher in einem eigenen Verlag rauszugeben, weil wir es dann ein bisschen mehr in der Hand haben, wo man überall hingeht damit und wie man es verkauft. Und dann haben wir überlegt, naja, also wir können jetzt selber als Trickfilmstudio und Verlag das weiter so machen. Wir sehen aber eigentlich sehr viel mehr Potenzial da drin. Wir haben von Anfang an die Filme so gemacht, dass sie keinen Dialog haben und deswegen auch international funktionieren. Die Filme selber laufen auch, ganz abgesehen davon, dass sie im Malbuch mitzumalen sind, weltweit auf Filmfestivals. Das war auch immer ein wichtiger Aspekt für die Mitteldeutsche Medienförderung, warum sie uns auch gefördert hat, dass die Filme eben auch richtig künstlerisch wertvolle Filme sind. Das bedeutet, wir haben gedacht, wir brauchen irgendjemand, der uns auch hilft, größer zu werden, internationaler zu werden. Und dann haben wir uns beworben bei der Höhle der Löwen.
Haben gesagt, Genau. Damit sprichst du jetzt schon mal einen von zwei Punkten an, auf die ich tatsächlich ein bisschen dezidierter eingehen möchte. Genau. Höhle der Löwen-Format, das werden viele wahrscheinlich kennen. Wer es nicht kennt, mal kurz beschrieben, vielleicht eine Fernsehshow, bei der Startup-Unternehmen ihre Geschäftskonzepte vorstellen können und eben versuchen, Risikokapital einzuwerben, ne? Von Investoren, die in dieser Sendung wie so eine Jury da sitzen quasi und sich diese Geschäftsmodelle anschauen. Bevor wir da inhaltlich reingehen, eine Grundsatzfrage mal dazu. Wir haben jetzt einleitend relativ viel über euren, sagen wir mal, künstlerischen Zugang zu diesem Thema gesprochen und zu eurer kreativen Arbeit, die da so drin steckt. Wenn man die jetzt gerade in den letzten Minuten zugehört hat, dann merkt man aber auch, hey, es, am Ende ist es auch einfach eine Art von Business und es gibt da so einen Markt, mit dem man sich auch beschäftigen muss und so die Mechanismen, wie der funktioniert, auch so ein bisschen durchdringen muss. Da steht man ja irgendwie so auf zwei ganz verschiedenen Beinen. Deswegen einleitend mal die Frage dazu, versteht ihr euch in diesem ganzen Prozess eigentlich mehr als Künstlerin oder mehr als Startup-Unternehmen?
Oh, das
oder auch beides. Ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch sein muss. So, ne? Aber
also es funktioniert nur dadurch, dass wir beides in uns haben. Also ich glaube, wir haben diese vielen Jahre auch gebraucht, um zu verstehen, also die vielen Jahre als wirklich Regisseure, Drehbuchautorin, die über Filmfestivals fährt und versteht, was ist ein guter Film, was möchte ich auch ausdrücken, was ist mir wichtig und so weiter. Und um daraus eben etwas zu machen, was wir auch verkaufen können, dafür muss man natürlich auch die Business-Seite im Blick haben. Und ja, also wir sehen uns eigentlich nicht so richtig als Start-up, sondern wir sagen immer, wir sind ein kleines Familienunternehmen. Wir sind ja nun mal eine kleine Familie, weil Uli und ich auch verheiratet sind, sind wir ein kleines Familienunternehmen. Weil Start-up klingt so wie so, hat so was Flüchtiges, sowas, ich habe nur eine, habe irgendeine, kombiniere irgendeine Idee und dann verkaufe ich das groß und dann ist es mir egal. So ist das bei uns eigentlich nicht. Wir sind ziemlich glücklich, dass wir das kombinieren können. Also, dass wir sagen können, wir können hundertprozentig dahinter stehen. Das ist ein Produkt, was toll ist, was unsere Werte vermittelt, was den Nachwuchs für unsere Kunst begeistert. Wer weiß, wer am Ende alles Trickfilme macht, später im beruflichen Leben, weil sie mit 6 Jahren schon mal einen Mitmachfilm gemacht haben. Das ist natürlich, das ist zum einen eine super Sache. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, man kann in Deutschland schwer davon leben, sein Leben lang Kurzfilme zu machen. Wir sehen eigentlich den Kurzfilm als eine eigene künstlerische Form. Das sehen auch viele andere so. Aber in den meisten Regularien steht drin, dass Kurzfilme eigentlich nur als Nachwuchs Förderung angesehen wird. Also man darf so 1-2 Kurzfilme machen nach dem Studium noch und danach muss man Langfilme machen. Das ist im Animationsbereich gar nicht wirklich möglich. Also nicht alle, die Animationskurzfilme machen, werden später mal einen Langfilm machen, weil ein Animationslangfilm kostet 6-7 Millionen Euro. Das ist ein sehr großer Schritt vom Kurzfilm zum Langfilm und wir haben halt irgendwie durch diese kleine Idee, die wir hatten, den Weg gefunden, wie wir mit einer sehr künstlerischen Ausdrucksform auch auf einem anderen Weg Geld verdienen können, als immer nur einen neuen Projektförderungsantrag irgendwo zu stellen. Also wir verkaufen die Mitmalfilm-Malbücher als Verlag, aber wir werden auch als Workshops gebucht. Andere kaufen unsere Malvorlagen als Material, um Workshops anzubieten und wir machen Auftragsmitmalfilme für andere Firmen, aber auch für Städte und für Festivals, Festivaltrailer und so weiter. Das heißt, wir haben eine kleine neue Filmform, ein neues Filmformat erfunden, das uns viel mehr Möglichkeiten gibt, eben unsere Kunst zu machen. Ja. Es ist also, verbunden.
Es steckt beides drin. Ja. Also ich kann dich auch gut nachvollziehen, aber du hast das auch nochmal schön beschrieben, was auch so die Beweggründe dafür sind. Das finde ich schon nochmal sehr spannend. Dann lass uns jetzt mal, wie gesagt, mal auf diese zwei Stationen schauen, die ich nochmal so herausheben will. Also die erste davon, ne, die wir gerade schon angesprochen hatten, die Höhle der Löwen. Wie kam es denn am Ende tatsächlich zu dieser Entscheidung, an dieser Sendung teilzunehmen? Das ist ja schon nochmal ein Schritt, so in die Öffentlichkeit zu gehen, auch so bei so konkret so einem Format mitzumachen. Also wie kam es zu dieser Entscheidung und wie bereitet man sich dann auf so eine Sendung auch vor?
Ja, also wir haben zum einen gesehen, dass der Mitmalfilm funktioniert. Das, was wir uns vorher ausgedacht haben, es funktioniert. Was fehlt eigentlich noch, ist die Bekanntheit und eben auch die Möglichkeit, größere Schritte zu machen. Internationalisierung, andere Marken vielleicht mit reinzubringen, dass wir nicht nur unsere eigenen Mitmalfilme verkaufen, sondern auch noch andere. Und wir haben halt gedacht, wie kommt man eigentlich an sowas. Und dadurch, dass meine Pressearbeit so Stück für Stück eigentlich immer auch ganz gut funktioniert hat, haben wir gedacht, Höhle der Löwen ist auf jeden Fall ein großer, auch irgendwie ein verrückter Schritt. Es ist natürlich, von außen gesehen, ist das eine Entertainment-Show. Da wird mit dramatischer Musik gearbeitet, da wird zusammengeschnitten, damit da eine kleine Geschichte erzählt wird bei jedem und so weiter und so fort. Aber wenn man da vor Ort ist, dann ist es natürlich wirklich ein Gespräch einfach mit Leuten, die eventuell in dein Unternehmen investieren wollen. Und das ist natürlich eigentlich eine total große Möglichkeit für uns gewesen. Mhm. So. Und wenn es nicht klappt, dann hat man immer noch die Bekanntheit über die Ausstrahlung. Ne? Also es ist auf jeden Fall, man kann ja eigentlich nur gewinnen. Und man kann auch immer selber entscheiden, was man im Fernsehen erzählt. Also wenn sie uns was fragen, was wir nicht beantworten wollen oder so, dann müssen wir das ja auch nicht beantworten.
Mhm. War die Tatsache, dass ihr euch da mit einem Produkt für Kinder beworben habt, ein guter Türöffner, sage ich mal, um in das Format reinzukommen? Ich nehme mal an, dass es da ja wahrscheinlich viel mehr Bewerbungen gibt, als dann tatsächlich Leute genommen werden können. Wie war da so die Rückmeldung auf das Produkt selber?
Also die Bewerbung war für uns nicht schwierig. Da hat man gemerkt, dass sie sehr gerne auch Produkte für Kinder nehmen, dass sie eventuell in dem Bereich einfach nicht so viele Bewerbungen haben. Was die auch gut fanden, dass wir in Leipzig sind, weil sie viel öfter Leute haben, die aus Hamburg und München und Köln sind mit ihren Ideen. Und das fanden sie auch schön, mal da ein bisschen Varianz zu haben. Und ich glaube, was auch eine Rolle gespielt hat, dass wir eben eher aus der Kunst kommen oder aus der Filmkunst kommen. Und so viele Bewerbungen aus dem Bereich haben sie wahrscheinlich auch nicht, kann ich mir vorstellen. Und vorbereitet, ja, also dann, das ging dann relativ schnell, die Bewerbung, und dann, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie, es ging so holterdiepolter über Weihnachten. Und ich glaube, im Januar haben wir uns dann vorbereitet, da gibt es so ein paar Vorbereitungsgespräche. Also die Löwen wissen vorher nicht, wer reinkommt und ob sie da rein investieren wollen. Und wenn sie sagen, sie wollen das machen, dann muss man denen sofort alles Mögliche geben. Also alle Zahlen der letzten Jahre, alles, was man vorhat in den nächsten Jahren, das muss alles vorbereitet werden. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und das war eigentlich die hauptsächliche Arbeit. Sozusagen einen Businessplan so zu schmieden, dass man denen das direkt in die Hand geben kann. Und das hilft einem natürlich auch, sich vorzubereiten auf all die Fragen, die sie haben. Das Gespräch mit den Löwen ist dann viel, viel länger als das, was man im Fernsehen sieht. Also ich glaube, was ich im Fernsehen sieht man, glaube ich, eine Viertelstunde oder so. Und in echt war es vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und dann wird das da zusammengeschnitten. Und dann sitzt man davor, wenn es ausgestrahlt wird, und denkt, oh, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Und natürlich muss man auch sagen, die haben natürlich sehr präzise Nachfragen, die auch das breite Publikum vielleicht gar nicht so interessieren, wo man dann in irgendwelche Nischen abdriftet, was die Buchbranche angeht und wie das da funktioniert. Und im Fernsehen muss man ein ganz breites Publikum erreichen, deswegen wird es halt sehr zusammengeschnitten. Aber wir haben wirklich eine sehr positive Erfahrung mit dem Tag an sich dort gemacht. Die waren alle unglaublich freundlich zu uns, und auch die Löwen selber, die haben ja dann alle Nein gesagt, aber sie haben alle gesagt, dass sie das Produkt total super finden und hatten es ja auch alle ausprobiert. Wir haben immer den, ja auch in den ersten Jahren mit unseren Pitches in den verschiedenen Orten, wo wir schon waren, haben wir es immer alle ausprobieren lassen. Das ist der absolute Trick, dass sie selber dann wieder reinkommen ins Malen und merken, wie schön das ist. Und ja, und das haben wir mit den Löwen eben auch gemacht. Und die fanden das eben alle toll. Und das hat natürlich dann im Nachhinein bei der Ausstrahlung dazu geführt, dass auch sehr viel bestellt wurde bei uns, weil das Produkt ja gar nicht schlecht gemacht wurde im Fernsehen, sondern eher in ein sehr gutes Licht gerückt wurde. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, dass es für uns trotz den Neins von den Löwen ein sehr positives Feedback kam von allen anderen.
Also man kann schon sagen, ihr habt am Ende von der Teilnahme an der Sendung schon auch profitiert, ne?
Ja, wir haben sehr viele Bücher verkauft danach, und wir werden auch immer noch erkannt, lustigerweise. Es gibt bis heute immer noch den Moment, also wir stehen ja auch auf Weihnachtsmärkten oder bei der Buchmesse haben wir Stand, und dann gibt es immer welche. Ich glaube, in der Kombination von unserem Logo oder dem Produkt und uns denken dann, klickert das dann irgendwie im Gehirn. Ich glaube, ich kenne euch irgendwie, wart ihr nicht mal bei Höhle der Löwen? Und das witzig. Ist schon irgendwie lustig, weil wir das natürlich auch nicht gedacht hätten. Also wir sind auf gar keinen Fall berühmt oder irgendwie sowas, sondern das ist halt, glaube ich, nur immer diese Kombination, die es dann ausmacht.
Ja, einen kleinen Promi-Faktor abgestaubt.
Ein minimalen.
Ich würde aber an einem Punkt gerne trotzdem nochmal in deine Beschreibung reingehen wollen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es als Frage formulieren soll, ohne dass es zu kompliziert wird. Aber dieser Fokus nochmal auf ein Produkt für Kinder in einem Format, das ja schon auch darauf angelegt ist, so ehrlich muss man ja sein, Ideen, die schon da sind, die in der Regel ja auch schon funktionieren, ich sag mal, skalierbar zu machen, ja, irgendwie auf einen großen Markt zu bringen. Und gerade bei Produkten für Kinder ist es, glaube ich, nochmal besonders schwierig, weil da immer auch so ein Stück weit dieses Verantwortungsgefühl mitschwingt, das du ja auch eben selber beschrieben hast. Man will Dinge gut machen, man will inhaltlich Kindern auch was mitgeben, man will sie nicht zuballern mit irgendeinem Quatsch. Und gleichzeitig kann man aber auf dem Kindermedienmarkt auch an sehr, sehr vielen Stellen beobachten, dass es halt eben auch wahnsinnig viel Quatsch gibt. Also die Gefahr, die dann da vielleicht besteht, ist ja auch die, dass eine eigentlich schöne Idee und ein Produkt, das ihr euch schon so ausgedacht habt, am Ende, wenn es durch so einen Prozess erfolgreich durchlaufen würde, gar nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was es euch ursprünglich vielleicht bedeutet hat. Es sind ja sehr viele hypothetische Annahmen drin. Ich will jetzt auch niemandem irgendwas unterstellen. War das irgendwie ein Thema für euch so? Dieses, ich weiß nicht, am Ende sind das so moralische Fragen, glaube ich, die da so ein bisschen im Raum stehen. Hat das euch beschäftigt?
Also darum ging es eigentlich gar nicht, dass man das Produkt inhaltlich verändert. Das haben die selber auch gesehen, dass das alles so ineinander greift und funktioniert, auch dass es eben inhaltlich um die Kunst geht und die Kinder selber malen und all diese Dinge wurden eigentlich total positiv aufgenommen. Die waren von dem Produkt an sich überzeugt, die entscheiden dann aber wirklich danach, wie schnell kann man damit Geld verdienen, glaube ich. Und das, was natürlich für die auch wie so eine Art Blackbox ist, weil sie sich damit gar nicht auskennen, ist der Teil der Filmproduktion. Das heißt, die können selber auf diese Schnelle, die haben ja nur diese kurze Zeit zu überlegen, wollen sie investieren oder nicht, können die gar nicht einschätzen, wie aufwendig und wie teuer ist es wirklich, einen Film zu machen, weil die sich in der Animationsbranche nicht auskennen. Und die denken ja dann auch immer, wie kann ich helfen, kenne ich mich da aus, kann ich das einschätzen, wie hoch ist das Risiko? Und deswegen, dass es ein Produkt für Kinder ist und wie es gestaltet ist und welche Werte wir damit vermitteln wollen, das haben die eigentlich sehr positiv gesehen und haben sie auch so benannt. Ich glaube, das war auch ein Teil eben damit, dass wir auch irgendwie glücklich da rausgegangen sind, dass sie uns eben nicht runtergemacht haben oder gesagt haben, da ist ein Haken, ihr behauptet etwas, was es nicht ist.
Ja. Ja, interessant. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal auf eine zweite Station, die ganz anderer Natur ist, könnte man sagen. Und das muss man vielleicht auch vorwegschicken, inhaltlich auch erstmal gar nichts mit dem Mitmalfilm zu tun hat. Wir sprechen nochmal über ein Stipendium, das du erhalten hast bei der Akademie für Kindermedien. Aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts können sich eventuell an die Folge 5 erinnern, wo ich mit dem Co-Studienleiter der AKM, so heißt sie abgekürzt, Thomas Heiler, mal gesprochen habe. Die Akademie für Kindermedien ist so ein mehrmonatiges Stipendiatinnenprogramm vom Förderverein Deutscher Kinderfilm. Und es gibt Menschen wie dir, die als AutorInnen oder Nachwuchstalente ganz grundsätzlich in dem Filmbereich arbeiten, aber auch im Buchbereich, die Möglichkeit, in dem kreativen Arbeitsumfeld eben eigene Stoffe für Kinder und Jugendliche zu entwickeln. So würde ich es vielleicht mal ganz kurz beschreiben. Und da hast du dich eben auch beworben und hast im Jahrgang 2024/25 dieses Stipendiatinnenprogramm durchlaufen. Wie hängen denn der Mitmalfilm und die Bewerbung bei der AKM für dich inhaltlich zusammen? Auch wenn der Mitmalfilm selber in der AKM für dich eigentlich erstmal gar keine Rolle gespielt hat.
Bevor das mit dem Mitmalfilm so richtig losging, habe ich ja verschiedene Kurzspielfilme schon gemacht und mein Traum war es, schon immer auch in meinen langen Spielfilm zu machen. Und als dann der Mitmalfilm ein paar Jahre komplett übernommen hat in meinem Arbeitsleben und ich die junge Zielgruppe so richtig ins Herz geschlossen habe, weil ich ganz viel in Austausch mit denen bin, dadurch, dass wir diese vielen Workshops machen, viel auf Festivals sind und einfach andauernd mit Kindern zu tun haben, habe ich gedacht, ich könnte diese beiden Dinge vielleicht kombinieren und könnte doch versuchen, einen Langspielfilm zu entwickeln für Kinder. Und deswegen habe ich mich bei der AKM beworben. Das heißt, der Mitmalfilm hat mich schon auf den Pfad zur richtigen Zielgruppe irgendwie geführt. Und deswegen habe ich das gemacht.
Was passiert denn da, wenn man da mitmacht?
Ja, man bewirbt sich mit dem Stoff. Eigentlich erstmal frei. Man kann schon sagen, ich würde gerne daraus einen Film machen oder ein Buch oder eine Serie. Aber wenn man in die erste Auswahlwoche reinkommt, in die Einführungs- und Auswahlwoche, wird auch geguckt, könnte aus dem Stoff nicht auch was anderes werden. Und wenn man den aus dem anderen Format, Blickwinkel anguckt, was könnte daraus werden. Und wenn man es durch die Auswahlwoche geschafft hat und in einer Gruppe gelandet ist, ich bin dann eben in der Filmgruppe gelandet, da wo ich auch unbedingt hin wollte, dann hat man 9 Monate Zeit, aus dieser ersten Idee ein Treatment zu schreiben. Und man bekommt da ganz viel Hilfe dabei, indem man Austausch hat mit erstmal mit Mentoren und Mentorinnen von der jeweiligen Gruppe, auch mit den anderen Teilnehmenden, aber auch durch übergreifende Workshops, also wo es auch viel um Zielgruppe geht. Es geht um noch mehr unterschiedliche Formate, man kommt in Berührung mit, wie schreibe ich für Hörspiele, wie schreibe ich für Theaterstücke. Und man kommt auch in den direkten Austausch mit der Zielgruppe. Das heißt, es gibt den großen Schulbesuch, wo jeder in eine Schulklasse geht, wo die in dem Alter sind, für die man gerade schreibt. Und dann kann man mit denen in einem Workshop rausfinden, was sind denn, ist das Thema interessant, was können die einem noch reingeben, was sind die Fragen auch von der anderen Seite an einen. Also das ist irgendwie ganz, ganz toll. Man bekommt einen ganz breiten Einblick da rein, wie man für diese verschiedenen jungen Zielgruppen, also Kinder und Jugendliche sind ja ganz viele Zielgruppen.
Absolut, ja.
Wenn man sie jetzt von 6 bis 18 Jahren ansieht oder sogar noch früher 4 bis 18 Jahren oder so. Das heißt, man lernt eigentlich, man kriegt so ein Handwerk mit, wie man für wen genau schreibt und hat am Ende so einen Stoff in der Hand, mit dem man losziehen kann, den zu Produktionsfirmen geben oder eben Verlagen anbieten, dass daraus was wird. Ein Buch, Film oder Serie?
Ja, bei diesem partizipativen Ansatz mit Kindern und oder Jugendlichen würde ich gerne nochmal bleiben, weil das ist ja schon was die Arbeit der Akademie unter anderem in besonderer Weise da auszeichnet. Was hast du denn in der Zusammenarbeit mit Kindern über deine Arbeit für Kinder gelernt? Gab es da nochmal eine besondere Art von Rückmeldung oder irgendwie einen Impuls, der dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
Bei meinem Schulbesuch habe ich mit den Kindern viel über die Welt gesprochen, in der der Film spielt. Ein Teil des Films spielt in einer Welt, die den Kindern ganz viel Spaß oder meinen Protagonistinnen dort ganz viel Spaß bringen soll. Und deswegen habe ich einfach mit denen versucht rauszufinden, was bringt denn denen eigentlich gerade aktuell ganz, ganz viel Spaß. Aber grundsätzlich gehen tut es in meinem Stoff um eine beste Freundschaft zwischen zwei Mädchen, die aber Probleme hat und vielleicht auch gar keine richtige Freundschaft ist. Das ist so das Besondere an dem Stoff. Und das war eigentlich das Schöne, dass ich hatte diesen Workshop so gemacht, dass sie sich da in Gruppen finden und dann über diese Welten sprechen und selber auch ein bisschen malen und selber sich was ausdenken. Und ich bin dann immer rumgegangen und habe irgendwie bei allen gefragt, was sie sich dabei denken und wie es so gerade läuft und habe dann halt zwischendurch immer gesehen, wie diese untereinander agieren. Es gab eben auch ganz klar Mädchen, die eben in diesem genau diesem Zustand der besten Freundinnen sind. Und ich habe halt geguckt, wie verhalten die sich, wie unterstützen die sich, wo reden die sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen was ein. Und das konnte ich halt dann auch heimlich gut für mich nutzen.
Verstehe.
Das heißt, bei diesem Schulbesuch nimmt man sich irgendwie alles Mögliche vor und ist da ganz aufgeregt vorher. Oh Gott, wie werden sie mich finden? Werden die mir überhaupt irgendwas erzählen? Und dann merkt man, dass eigentlich diese kleinen Beobachtungen nebenbei, wie die miteinander umgehen, fast die wichtigsten sind.
Ja, spannende Beobachtung. Ich frage das natürlich auch vor dem Hintergrund, weil mich dann interessiert hat, ob bei dem Entwicklungsprozess der Mitmalfilme wiederum, wenn wir da jetzt wieder hinschauen, ob da eigentlich auch Kinder beteiligt sind. Gibt es irgendwo einen Step in dem Entwicklungsprozess bei euch oder soll es ihn geben, wo ihr Kinder ganz konkret auch mit einbezieht?
Also bei der Geschichtenentwicklung eigentlich nicht. Es ist so, dass wir natürlich die Filme, ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich keine besser getesteten Filme als unsere Mitmalfilme, weil die ja schon tausende Male gemalt wurden und wir eben entweder die im Rahmen von Festivals sehen und dann sagen uns Kinder irgendwas dazu oder wir hören gut zu, wenn wir sehen, wie reagieren die auf verschiedene Figuren. Das heißt, das ist auch kein aktiver Prozess. Wir merken dann schon, aha, die Figur kommt vielleicht ein bisschen besser an bei den Kindern, aber die Figur finden wir ehrlich gesagt cooler. es ist schon so, dass wahrscheinlich was hängen bleibt, aber es ist nicht so, dass wir die Kinder fragen, findest du die Geschichte so oder so besser? Also, ja.
Naja, und du hast ja eben gesagt, ihr macht ja auch viele Workshops beispielsweise mit Kindern. So, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr gar nichts davon mitkriegt, wie Kinder damit arbeiten. Das muss man ja vielleicht nochmal so ergänzen, bevor also, das jetzt irgendwie missverständlich rüberkommt. Also die Feedbackschleife habt ihr ja schon ganz stark drin eingebaut. Wenn da jetzt ein Film dabei wäre, wo den Kinder, mit dem sie gar nichts anfangen könnten oder so, dann wüsstet ihr das ja vermutlich auch.
Auf jeden Fall. Wir wissen schon, welche Filme auch besser ankommen und welche schlechter ankommen. Und man muss einfach sagen, ja, also ich meine, die Filme sind alle schon tausende Male gemacht worden. Und bei Workshops, ich kann auch nicht zählen, wie viele Workshops wir schon gemacht haben. Also wir machen ja je nach Saison fast jede Woche einen. Und es ist wirklich so, dass auch viele Dinge immer gleich passieren und wir wissen, wann die Lacher kommen. Mhm. Aber es passiert auch immer wieder was Überraschendes oder jemand hat noch einen Einwurf oder noch eine Idee oder ihr könntet doch auch nochmal das machen. Mhm. Ja.
Ja, das ist... Gut, machen wir mal einen Haken an das Thema Partizipation und werfen mal nochmal einen vergleichenden Blick, wenn das denn möglich ist für dich, auf diese zwei ganz unterschiedlichen Erfahrungsräume, Akademie für Kindermedien auf der einen Seite und Höhle der Löwen auf der anderen Seite. Oh. Wenn du die beiden miteinander vergleichen würdest, was würdest du sagen, ist so der deutlichste Unterschied dieser beiden Erfahrungsräume, die du da so hinter dir hast, die ihr da hinter euch habt?
Also eine Sache, die mir einfällt, was die beiden gemeinsam haben.
Oder auch das, ja.
Wenn ich an so bestimmte Momente denke, wo ich die größten Emotionen und Ängste und die größten beruflichen Gefühlsausbrüche hatte in den letzten Jahren, sind diese beiden Dinge auf jeden Fall direkt in diesen Top 3, würde ich sagen. Weil die AKM ist über die 9 Monate eine sehr aufwühlende Sache, muss man einfach sagen, weil man sehr tief reingeht, auch in die Geschichte, warum willst du diese Geschichte erzählen, was ist wirklich das Relevante, und dadurch, dass es eben um Kinderstoffe geht, kümmert man sich auch ein bisschen um das, was vielleicht in seiner eigenen Kindheit war. Mhm. Und das ist natürlich, da kommen viele Emotionen hoch, auch bis zu dem Pitch am Ende. Man hat auch da einen Pitch am Ende, wo man eben vor der Branche pitcht, seinen Stoff. Mhm. Und bei der Höhle der Löwen, das war einfach so ein, da steht man ja dann vor diesem Tor, bevor das aufgeht und denkt, wow, das ist jetzt ein einmaliges Erlebnis, sowas werde ich wirklich nie wieder in meinem Leben haben, dass man so ein großes Publikum erreicht, ne? Also deutschlandweit, dass man da rausgeht und man kann jetzt so einem riesigen Publikum erzählen, was man da für eine tolle Idee hat. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich, würde ich sagen. Weil das zum einen natürlich, das eine ist das große Publikum, das große Fernsehpublikum, und das andere ist die Branche, in die man rein möchte, mhm, oder in der man Teil, mhm, ist und man irgendwie wahrgenommen werden möchte. Ich würde sagen, es ist sehr ähnlich und deswegen sind diese starken Gefühle positiv und ängstlich gleichzeitig, ne, die sich da so, das ist so ein total krasser Cocktail, der da irgendwie abgeht. Und das würde ich sagen, ist eine Gemeinsamkeit. Du wolltest ja einen großen Unterschied wissen.
Nein, eine Gemeinsamkeit ist für mich auch in Ordnung. Also einfach der vergleichende Blick auf beides, sagen wir mal so. Aber wenn dir jetzt noch ein Unterschied einfällt, kannst du den auch gerne noch benennen.
Ich finde, die Unterschiede sind offensichtlich. Ja. So, das ist nämlich gar nicht so. Also die AKM ist natürlich auch da ist man in einem sehr geschützten Rahmen und kann lange Zeit an etwas entwickeln, was am Anfang auch noch gar nicht fertig sein muss. Mhm. Das bedeutet, es ist ein schönes Umfeld, in dem man sich so richtig schön mal entfalten kann und danach geht man gestärkt raus und kann das der Branche präsentieren. Das ist natürlich ein anderes Gefühl. Bei der Höhle der Löwen geht alles viel schneller. Da ist die Idee schon vorher gemacht und man muss eine Business-Idee pitchen. Bei der AKM geht es eher um den Inhalt und den Stoff und ob der jetzt relevant ist und zu welcher Zielgruppe der passt und so. Aber bei der Höhle der Löwen ist es eine richtige Business-Idee. Da geht es um Zahlen.
Ja. Vielleicht, um da nochmal so ein bisschen abstrakter drauf zu schauen am Ende. Ja, wir könnten jetzt noch über viele andere, wie soll ich sagen, Stufen auch sprechen, die ihr so durchlaufen habt, wo ihr einfach Dinge ausprobiert habt, um irgendwie das Ding weiterzuentwickeln oder auch wieder an neue Leute ranzukommen und so. Also man sieht unterm Strich, darum geht's mir, ihr gebt euch schon ganz schön viel Mühe, um mit dieser Idee, mit diesem Produkt auch voranzukommen und es auch an die Leute zu bringen. Die Frage, die für mich dahinter steht, wäre die, was dich oder euch dazu antreibt, immer wieder diese neuen Wege zu beschreiten und auszuprobieren.
Also wir sind der Meinung, dass der Mitmachfilm einfach eine super gute Idee ist und auch viel, viel, viel mehr könnte. Also der Mitmachfilm hat uns ja extrem viel ermöglicht, dass wir eben kurze Filme machen können, die wir sehr gerne machen und die genauso sind, wie wir Filme lieben. Wir erreichen eine unglaublich coole Zielgruppe, die damit viel anfangen kann und für die das sogar sinnvoll ist. Das ist cool. Und wir haben einfach schon, weil wir eben schon bei auch so vielen Programmen mitgemacht haben, wir waren ja auch Teil von der Gründerinitiative von der MDM, die heißt Mediastart. Und auch da ging es ja die ganze Zeit darum, was steckt da noch alles drin in dieser Business-Idee. Und wir denken einfach schon so viele Jahre darüber nach, was man damit noch alles machen könnte. Und ich glaube, solange diese Liste nicht aufhört, sich immer zu füllen, wir könnten das eben mit Figuren noch machen, die schon bekannt sind. Das bedeutet einfach aus bestehenden Animationsfilmen, aus Kinofilmen, aus Serien, Teile rausnehmen und die eben zu Mitmachfilmen umwandeln. Was dann bedeuten würde, dass ja die Produktionsfirmen und Sender, die diese Filme und Serien machen, noch einen weiteren Auswertungsweg haben, der sogar total wertvoll ist. Mhm. So, das heißt, solange wir, also da sind wir auch in Gesprächen, um das zu machen, mit den verschiedenen Firmen. Und solange das einfach noch nicht geklappt hat, also solange wir das noch nicht haben, gibt es eben auch keinen Grund, damit aufzuhören, weil das wäre ja eigentlich eine super coole Idee. Und ich glaube, so ist das bei den vielen Aspekten. Wir sehen einfach, dass es super gut ankommt und möchten, dass es noch bekannter wird. Und deswegen machen wir damit immer weiter und versuchen eben auch immer größere Partner irgendwie mit reinzubekommen, damit wir eben auch irgendwann mal in anderen Ländern verkaufen können oder dass man sich Lizenzen leisten kann, was wir eben noch nicht können. Wir können irgendwie zu zweit davon leben, aber wir können einiges eben noch nicht. Und das wäre ein großer Traum, wenn das alles mal klappt.
Wir reden ja über Kindermedien und bei der Mediennutzung von Kindern dreht sich ja die öffentlich geführte Debatte zumindest gerade viel mehr so um Einschränkungen und Verbote und um Regeln und so, weil es natürlich auch viele Dinge gibt, die im Medienumgang von Kindern auch sicherlich kritisch zu sehen sind. Und unterm Strich reden wir da von der Frage von Medienkompetenzvermittlung. Die schwingt irgendwie überall immer mit, wenn es um die Mediennutzung von Kindern geht. Glaubst du, dass ihr mit dem Projekt Mitmachfilm auch in diesem Kontext relevant sein könnt? Oder seid ihr das womöglich auch schon? Wie blickst du auf eure Rolle im Kontext von so Medienkompetenzdebatten?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, durch das Malen eines Mitmachfilms hat so ein Kind eigentlich auch eine Art Erstkontakt mit, wie entstehen eigentlich Filme. Also erstens dieses Prinzip, es gibt einen Hintergrund, ein Vordergrund. Es gibt verschiedene Ebenen, die es im Animationsfilm gibt, aber eben auch dieses, das Bemerken, ich kann selber meine Meinung, meine Ideen in diesen Film integrieren, was ja natürlich dann dazu führt, dass man auch überlegen kann, auch andere können ihre Meinung mit Film ausdrücken. Das ist natürlich für jetzt diese ganz junge Zielgruppe, wir sagen ja 4 bis 9, bei den 4-Jährigen wird das vielleicht noch nicht so eine Rolle spielen, aber bei den Älteren schon. Und es könnte wie so ein erster Auslöser dafür sein, für eine Kette. Es gibt ja viele, die begeistert Mitmachfilme malen und dann Lust kriegen, überhaupt selber Filme zu machen. Dann machen die Trickfilm-Workshop, wo sie Stopptrick lernen und eben selber Filme machen. Und das ist, also wir sehen uns immer wie so das Einsteigerprodukt da, ne, in diese Welt des Selbermachens. Und natürlich, dadurch, dass man selber Filme macht und versteht, wie die funktionieren, kann man auch besser beurteilen, wenn man einen Film vorgesetzt bekommt, wie der vielleicht entstanden ist oder was da für Intentionen dahinter stecken können. Deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall Teil davon sein kann. Unsere Malvorlagen werden ja auch oft in Workshops eingesetzt, wo es um bestimmte Themen gibt, die dann aufgreifen durch die Malvorlagen. Also als Beispiel, wir haben einen Film, das ist der Film mit Ranksy, der Street Art Ratte, und der ist in einer Großstadt und der ist eine Weile lang in einem Workshop gewesen, der hieß Stadt der Zukunft, wo die Kinder am Anfang gelernt haben, wie eine Stadt anders gestaltet werden kann. Die können begrünt werden, die können, da können Fahrräder fahren, statt Autos zu fahren und so. Das haben die dann vorher, ganz abgesehen von dem Mitmachfilm selber, sind die das durchgegangen mit anderen Materialien. Danach bekommen die den Mitmachfilm mit der Großstadt und fangen dann an, die zu begrünen automatisch. Und die Graffitis, die sie malen sollen, sind dann plötzlich There is no Planet B oder solche Sachen. Und dann ist unser sehr neutraler Mitmachfilm eigentlich plötzlich zum Film geworden, der auch eine Botschaft ausdrücken kann. Und das zeigt irgendwie, man kann die Malvorlagen auch integrieren in thematische Workshops zum Beispiel. Mhm. Ja.
Ja, da hat es schon fast politisierenden Charakter, könnte man ja sagen, ne? Bei dem Beispiel, wie du es gerade beschreibst. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ach, wir könnten da ganz lange noch drüber reden. Wir haben aber auch schon sehr lange drüber geredet, ja. Alice. Deswegen würde ich jetzt so langsam mal vielleicht in die Schlussrunde hier einleiten. Eine ganz, wie soll ich sagen, Hands-on-Frage nochmal so zum Ende. Wenn es jetzt Menschen gäbe, und die gibt es ja bestimmt, die auch Lust haben, sich mit einem Medienprodukt für Kinder irgendwie selbstständig zu machen, und du jetzt als Mentorin, sage ich mal, angesprochen wirst, was wäre so der vielleicht wichtigste Tipp, den du Menschen mitgeben würdest, die einen ähnlichen Weg beschreiten möchten, wie du das getan hast, wie ihr das getan habt?
Einen Tipp.
Dürfen auch zwei sein.
Ja, also ich glaube, man muss auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Atem haben und sehr, sehr hinter seiner Idee stehen. Und ich glaube, extrem neugierig auf die verschiedenen Möglichkeiten zugehen, die einem geboten werden. Also die verschiedenen Programme, die es gibt, wo man irgendwie reinpassen könnte. Aber auch mit seiner persönlichen Idee neugierig auf Menschen zugehen, die man irgendwo trifft, wenn man jetzt auf Netzwerkveranstaltungen ist. Und ich mache immer das so, dass ich zuerst die anderen Menschen erzählen lasse, was die eigentlich machen. Und dann überlege ich, welcher Teil von den ganzen Teilen, die ich anbieten kann, ist dann irgendwie interessant, könnte interessant für die sein oder könnte man irgendwie eine gemeinsame Ebene finden oder vielleicht mal zusammenarbeiten oder so. Dass man zuerst guckt, was gibt's da schon? Ich bin interessiert und neugierig an den anderen, an den anderen Menschen, aber auch an den anderen Programmen und sich damit auseinandersetzt, was jeder eigentlich so gerne möchte und will, und dann überlegt, welchen Teil kann ich bieten, und sich nicht verbiegen lassen, natürlich ist auch wichtig.
Vielleicht sogar der wichtigste Punkt dabei. Man weiß es nicht. Vielen Dank, Alice. Ich würde sagen, wirklich für heute können wir erstmal einen Haken an dieses Thema machen. Ja. Für euch ist, glaube ich, überhaupt kein Haken an das Thema gemacht. Das Weihnachtsgeschäft steht kurz bevor, das hast du mir schon erzählt. Ihr seid jetzt auch viel auf Weihnachtsmärkten und so unterwegs, ne? Und es wird auch gerne und gut gekauft, dieses Produkt zu Weihnachten. Wen das interessiert, so viel sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, der findet den Link zu eurer Seite natürlich dann auch in den Shownotes und kann sich das nochmal so angucken. Ich danke dir für den Moment jetzt wirklich einfach erstmal für deine viele Zeit, für die vielen Informationen und auch intensiven Einblicke in den Weg, den ihr miteinander beschritten habt, für den ich euch weiterhin alles Gute wünsche. Danke dir, Alice.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und davon erzählen konnte. Das darf man ja auch nicht immer so ausführlich machen, deswegen bin ich da sehr glücklich drüber.
Schön, das freut mich. Dann alles Gute dir und euch, schöne Grüße an den Uli und bis bald. Ja.
Super, ciao. Dankeschön. Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.